kam dieses Bild von man steigt ins Flugzeug und dann wird dann ja immer, wenn man auch ein Kind hat, dabei gesagt hat, erst sich selber die Atemmaske aufsetzen, ja, die Sauerstoffmaske und dann dem Kind. Und wenn man, glaube ich, so wie als Bild sich selber erst seinen eigenen Gesundheitsrucksack, wir haben ja dieses Bild vom Gesundheitsrucksack bei uns im Buch, deswegen kam ich da auch nochmal drauf, wenn man sich selber den aber packt mit den Bereichen Ernährung, gute Mikronährstoffversorgung, beste Darmgesundheit, Bewegung, Schlaf, der erholsam ist, Stressreduktion, Liebe und Geborgenheit und Sinn im Leben, ja, dann ist es das Wichtigste, den kann man dann auch für seine Familie packen, für seine Kinder, für seine Mutter vielleicht auch, ne? Dass man dann auch sagt, an die Oma wird dann gedacht, weil die möchte man auch lang wie möglich haben. Aber erstmal den eigenen packen.
Herzlich willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Fitness. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden findest. Ohne Druck, ohne Extreme, dafür mit Freude, Wissen und Geduld. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creator. In diesem Podcast unterstütze ich dich dabei, eine gesunde Balance zwischen Ernährung, Bewegung und mentalem Wohlbefinden zu finden. Diätkultur und unerreichbare Ideale lassen wir hinter uns und fokussieren uns auf Selbstakzeptanz sowie nachhaltige Veränderungen. Hier in meinem Podcast erwarten dich praktische Tipps, wissenschaftlich fundiertes Wissen und regelmäßig spannende Experteninterviews zu Gesundheitsthemen. Du findest mich auch auf Instagram unter fit_laura. Dort gibt's jede Menge Inspiration, tägliche Einblicke, zum Beispiel in mein Training und gesunde, alltagstaugliche Rezepte. Schön, dass du hier bist. Hallo und willkommen. In dieser Staffel gab es ja bereits ein paar Episoden rund um das Thema Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit. Heute erwartet euch aber eine ganz besondere Episode, denn sie ist eng verbunden mit dem Projekt, das in den letzten Monaten entstanden ist. Denn zu Gast ist heute Dr. Constanze Lohse und gemeinsam mit Constanze ist der Mami-Plan, also mein neues Buch, entstanden. Ein Buch, das genau diese Lebensphase begleitet und Orientierung geben soll, wo sonst oft Unsicherheit entsteht. Als wir mit dem Projekt gestartet sind, war uns vor allem eines klar und ganz wichtig. Es gibt unglaublich viele Informationen rund um Schwangerschaft, aber oft fehlt die echte Orientierung. Genau deshalb war es unser Ziel, nicht noch mehr Input zu schaffen, sondern einen echten Begleiter zu entwickeln mit evidenzbasierten Informationen, mit echter Orientierung, der Frauen durch diese Lebensphase führt. Ein Buch, das nicht verunsichert, sondern einordnet, das nicht perfektioniert, sondern unterstützt. Und genau darüber sprechen wir heute auch zu Beginn unserer Episode. Was macht unser Buch, den Mami-Plan, eigentlich so besonders? Worin unterscheidet er sich von klassischen Schwangerschaftsratgebern? Und wie ist es uns gelungen, Themen wie Ernährung, Mikronährstoffe, Supplements, Bewegung, Darmgesundheit, Stillzeit und den Alltag so zu verbinden, dass es ein alltagstauglicher und evidenzbasierter Leitfaden zugleich ist? Constanze bringt dabei nicht nur ihre fachliche Expertise als Ärztin und Ernährungsmedizinerin mit, sondern auch ihre persönliche Erfahrung als zweifache Mama. Und genau diese Kombination macht die Perspektive so wertvoll. Wir sprechen in der heutigen Episode auch darüber, wie unterschiedlich Schwangerschaften sein können, was Constanze selbst rückblickend heute anders machen würde und wie realistisch es eigentlich ist, all das Wissen aus der Theorie auch wirklich perfekt umzusetzen. Außerdem geht es um die Zeit vor der Schwangerschaft. Wie viel Vorbereitung ist sinnvoll und ab wann wird es zu viel? Welche Rolle spielen Ernährung, Darmgesundheit, Supplements und Lebensstil wirklich? Und wo entsteht vielleicht auch unnötiger Druck? Ein weiterer großer Themenblock ist Ernährung in der Schwangerschaft. Von Nährstoffversorgung über Mythen wie für zwei Essen bis hin zu Zucker, Heißhunger und der Frage, wie viel Kontrolle eigentlich gut ist. Und auch die Zeit nach der Geburt schauen wir uns gemeinsam mit Constanze an und sprechen hier auch über ihre persönliche Erfahrung. Von Stillen über die Rückkehr in den Job bis hin zur ganz praktischen Frage, wie schafft man es überhaupt, im Mama-Alltag noch gut für sich selbst zu sorgen? Wenn du also Lust hast auf eine ehrliche, evidenzbasierte und gleichzeitig alltagsnahe Perspektive auf diese besondere Lebensphase, dann bist du hier genau richtig und dann ist auch unser Buch genau das Richtige für dich. Und jetzt wünschen wir dir ganz viel Freude bei dieser Episode. Übrigens kannst du unser Buch ab dem 17.06. überall bestellen und kaufen, wo es Bücher gibt. Wir freuen uns über deine Unterstützung und sind schon super gespannt auf dein Feedback. Hallo liebe Konstanze, ich freue mich sehr, dass ich dich hier ein weiteres Mal in meinem Podcast begrüßen darf und würde sagen, das ist ja fast der Anfang gewesen, dass somit dann auch unser jetzt gemeinsames Projekt entstanden ist, worüber ich total glücklich und dankbar bin und ich glaube, wir sind auch beide recht stolz darauf. Vielleicht magst du dich trotzdem noch einmal zu Beginn vorstellen, für alle, die jetzt vielleicht ganz neu dabei sind. Und gerne darfst du natürlich auch vielleicht kurz erläutern, woher wir beide uns eigentlich kennen, bevor wir dann vielleicht ganz kurz unser Projekt ansprechen.
Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Laura, für die weitere Einladung. Ich freue mich immer sehr, bei dir zu Gast zu sein. Und kurz zu mir, ja, ich bin Facharztin für Allgemeinmedizin und habe den Schwerpunkt Ernährung, Mikronährstoffe, Darmgesundheit, Sportmedizin. Und ja, man könnte es kurz zusammenfassen als ganzheitliche, funktionelle Medizin, auch Präventivmedizin. Habe eine eigene Praxis im Norden von Hamburg, in Norderstedt genauer gesagt. Und bin zweifach Mami. Das ist eben sehr, sehr wichtig für unser gemeinsames Projekt auch, dass man da Erfahrung, persönliche Erfahrung mit reinbringen kann. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil wir uns ja durch Umstände kennengelernt haben, beziehungsweise ich deinen jetzigen Mann kennengelernt habe, weil ich auch der Referentin bin im Bereich der Ernährungsmedizin und im Bereich der Sportmedizin in der Akademie Darmsoft in Eckernförde. Und da saß er dann letztendlich und hat mich angesprochen. Und das bin ich auch nach wie vor sehr, sehr dankbar, diese Bekanntschaft, dass sie dort entstanden ist und dass du mich dann gefragt hast, quasi für den ersten Podcast. Und witzigerweise hast du mich ja dann auch gefragt, ob wir zusammen ein Buch schreiben wollen zum Thema Schwangerschaft. Und ich habe ja immer gesagt, zweite Schwangerschaft, zweites Buch. Und dann war ich aber schwanger, habe das Kind bekommen und es ist die Zeit, ist verflogen, wie im Nu, gerade mit einem weiteren Kind schon an Bord. Es ist natürlich dann nochmal schwieriger, Zeit zu finden für noch weitere Projekte. Und als du dann gefragt hast, war das aber so, jawohl, weil genau dieses Thema Schwangerschaft lag mir so am Herzen, dass es dazu eben meiner Meinung nach noch kein Buch der Art und Weise gibt. Und deswegen war ich dir wahnsinnig dankbar für diese Frage, zu der ich dann natürlich Ja gesagt habe.
Ja, direkt Ja gesagt hast du. Das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut, weil ich habe dann damals auch gesagt zum Daniel, ja, was denkst du? Ich habe irgendwie das Gefühl, die Konstanze, die könnte geeignet sein für dieses Projekt. Die ist Mama, die weiß das alles. Das könnte ich mir gut vorstellen. Er meinte, frag sie einfach mal. Und dann hast du direkt Ja gesagt. Im November 2024 war das. Muss man dazu sagen, vielleicht damit man auch mal so ein bisschen merkt, wie lange dann doch Zeit und Recherche hinter so einem Projekt steht. Und wir haben ja bisher leider nur den Dummy, aber da dachte ich mir, den zeige ich doch mal. Also das ist das Cover von unserem gemeinsamen Buch, der Mami-Plan. Und wie du sagst, es gibt natürlich schon ganz, ganz viele Bücher rund um das Thema Schwangerschaft, sei es jetzt Ernährung oder generell nur Schwangerschaft. Aber du hast ja selber auch gesagt und du warst natürlich noch mal mehr drin, weil du wahrscheinlich auch einige Bücher gelesen oder dir angeschaut hast, als du schwanger warst. Aber dass es eben noch nicht so diesen Begleiter, diesen ganzheitlichen Begleiter mit eben auch der Evidenz, wie wir sie wirklich haben, gibt, sodass man ja nicht verunsichert ist durch diese ganzen Informationen, weil das war auch so ein bisschen das, was ich eben in den letzten Jahren mitbekommen habe in meiner Community, aber auch im näheren Umfeld. Es gibt so, so viele Informationen, aber vielleicht ist gerade diese Flut an Informationen und auch die teilweise widersprüchlichen Informationen, vielleicht sind die häufig auch der Grund dafür, dass dann Frauen doch eher verunsichert sind, Ängste sich entwickeln, man vielleicht am Ende sagt, ich mache einfach gar nichts, ich stelle gar nichts um, ich lasse meinen Lebensstil so, wie er ist, obwohl man ja gerade diese Phase als eine Chance sehen könnte, vieles umzustellen. Und da würde ich sagen, haben wir es doch wirklich geschafft, einen ganzheitlichen Begleiter zu entwickeln, der wirklich mal Orientierung und Klarheit gibt und eben nicht noch mehr diese Unsicherheiten und Ängste bei den Frauen entstehen lässt. Ja,
absolut.
Was würdest du jetzt sagen, jetzt wo wir das Buch haben und vielleicht auch mit deiner Erfahrung, welche Bücher du dir damals schon selber so angeschaut oder durchgelesen hast, was unterscheidet unser Buch zu denen, die es bisher gab?
Also ich glaube, dieser wichtigste Unterscheidungspunkt eigentlich zu anderen Büchern, dieses Alleinstellungsmerkmal, wie man so schön sagt, ist, glaube ich, auch diese Kombination gerade aus uns beiden. Weil ich habe mir auch nochmal überlegt, wenn ich das Buch jetzt alleine geschrieben hätte oder du alleine geschrieben hättest oder irgendjemand anderes, vielleicht der in der Uni arbeitet, forscht, der das Buch als Wissenschaftler alleine geschrieben hätte, es wäre immer nur eine Perspektive, ein Blickwinkel. Und ich sehe mich ja generell schon in der Praxis so als Generalistin, ja, dass ich sage, okay, ich bin vielleicht nicht die einzige Ernährungsexpertin, sondern habe einfach in vielen Bereichen Ahnung. Ja, gibt aber vielleicht Leute, die haben mehr Ahnung in dem einen Thema. Aber mir fehlt, also ich habe einen sehr, sehr guten Überblick über die Themen, die wirklich wichtig sind und die eigene Erfahrung, die da noch mit reinspielt. Aber ich sitze da manchmal auch in meinem kleinen Elfenbeinturm und bin ja auch bei vielen Empfehlungen, das haben wir auch, glaube ich, gemerkt im Rahmen dieses gemeinsamen Buchschreibeprozesses, sehr absolutistisch und bin dir da immer total dankbar. Auch gewesen, dass du dann eben immer dieses praktische, menschliche, umsetzbare, nicht nur der erhobene Zeigefinger, die Balance mit reingebracht hast. Und ich glaube, dass es genau dieses Tolle ist, dass ich alleine niemals hätte so ein tolles Buch schreiben können, weil ich vielleicht dann nur in vielleicht ein, zwei Bereichen richtig gut gewesen wäre. Du hast aber die anderen Bereiche entsprechend ergänzt. Und das finde ich gerade dieses Tolle, schon alleine, wenn man an die Rezepte denkt, die du da mit reingebracht hast. 60 Rezepte, wo ich dann, als ich selber das gelesen habe, dachte so, oh, cool, das kaufe ich mir selbst in dem Sinne. Auch schon wegen der Rezepte, weil das so viel Mehrwert ist. Das hätte man gar nicht alleine schaffen können. Ich glaube, diese verschiedenen Blickwinkel, die verschiedenen Erfahrungen, Bereiche, aus denen wir kommen, aber auch diese verständliche Sprache, dieses Umsetzen von Studien in einfache Sprache und eben die Rezepte, das ist auf der einen Seite das, diese Kombination, glaube ich, wirklich, die einzigartig ist. Und auf der anderen Seite diese Ganzheitlichkeit, weil ich habe so viele Bücher mir gekauft, im Rahmen der Schwangerschaften, aber auch im Rahmen dieser Buchrecherche. Und ich war eigentlich jedes Mal irgendwie begeistert, aber dann auch zugleich enttäuscht, weil das immer nur einen gewissen Part abgebildet hat. Es hat immer was gefehlt. Entweder war die Ernährung gut dargestellt, dann waren aber die Mikronährstoffe unterrepräsentiert. Darmgesundheit hat bei den meisten überhaupt keine Rolle gespielt, geschweige denn das vaginale Mikrobiom. Wir haben ja wirklich Dinge in das Buch reingebracht, die hab ich selber in meinen beiden Schwangerschaften nicht gewusst. Und deswegen dieses Praktische, diese Umsetzbarkeit von der Einkaufsliste bis hin zu einem Nährstoffplan, bis hin zu Hilfe auch, wenn man Beschwerden hat, Sodbrennen oder auch ein Ungleichgewicht der Bakterien in der Vagina. Also das heißt, da sind so viele Tipps dabei. Es ist von Anfang bis Ende wirklich durchdacht. Und das muss ich sagen, da bin ich wahnsinnig stolz auf uns beide, auf unser Buch, dass wir das gemeinsam so ganzheitlich, wissenschaftlich aktuell, aber umsetzbar geschaffen haben.
Ja, muss ich auch sagen. Also da kann ich dir natürlich in allen Punkten nur zustimmen. Und vielleicht auch ganz interessant zu wissen, Constanze und ich hatten ein viel, viel längeres Skript als das, was jetzt letztendlich im Buch gelandet ist, weil man da natürlich doch auch schauen muss, okay, wie viel können wir wirklich reinpacken, wie viel Platz haben wir? Und da haben wir uns dann aber was überlegt. Und zwar findet ihr dann in unserem Buch ein paar QR-Codes an der einen oder anderen Stelle, wo es dann nochmal weiterführende Informationen gibt, wenn man eben sagt, da und da möchte ich jetzt noch mehr wissen, das interessiert mich. Also da entsteht auch noch gerade parallel eine Webseite von uns mit noch mehr Informationen. Ja, also man kann sagen, ein Rundum-Guide, der weder Angst machen muss noch verunsichernd ist, sondern wirklich diese ganzen relevanten Themen schön abdeckt. Und du hast es jetzt ja bereits schon gesagt, du bist ja nicht nur Expertin, gerade in diesem Thema Ernährung und Mikronährstoffe, sondern du bist auch zweifache Mama. Und ich glaube, gerade diese Kombination ist natürlich zum einen für unser Buch, aber auch für unser Gespräch heute sehr, sehr spannend und relevant. Wenn du jetzt auf beide Schwangerschaften zurückblickst, was war denn vielleicht unterschiedlich?
Also ich glaube, ich kann ganz pauschal sagen, dass für mich die erste Schwangerschaft eine Vernunftsentscheidung war. Für mich war klar, ganz pragmatisch, ich mag an sich eigentlich keine Kinder. Das darf ich jetzt, glaube ich, auch mal so sagen. Es mögen nicht immer alle Frauen Kinder. Sondern für mich war klar, ich möchte aber im Alter nicht alleine sein. Und ich möchte Kinder bekommen, damit ich eine Familie habe. Ja, aber das war quasi so ein bisschen eigennützig in dem Sinne, die Entscheidung. Es war eine Vernunftsentscheidung, dann irgendwie, okay, man hat jetzt das Alter, wo man auch diese Entscheidung treffen sollte. Und dann war das erste Kind, sage ich mal, eine reine Vernunftsentscheidung und nicht, weil ich mich, weil ich gesagt habe, ich liebe Kinder und ich möchte unbedingt jetzt deswegen Kinder haben. Das kann ich auch, glaube ich, so ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, dass es vielen so geht. Das ist manchmal auch, ja, eine Theorieentscheidung ist, sag ich mal, ja. Und ich hatte auch große Angst vor den Schmerzen unter der Geburt. Das war für mich so sehr schmerzassoziiert. Und eigentlich hatte ich auch gar keine Zeit für die Schwangerschaft, weil ich bin selbstständig. Ich glaube, du hast mich ja auch jetzt schon inzwischen kennengelernt. Ich bin so ein Workaholic-Typ. Ich habe die Schwangerschaft auch nicht priorisiert und nicht wertgeschätzt, was ich rückblickend sehr bereue tatsächlich. Und aus verschiedensten Gründen, die wahrscheinlich auch gar nicht so nachvollziehbar sind, hatte ich tatsächlich auch bei der ersten Geburt eine Frühgeburt, was mich psychisch zum einen auch wahnsinnig ja, traumatisiert hat. Ich würde mich sonst als psychisch sehr, sehr stabilen ja, Patienten sozusagen bezeichnen. Aber das war schon auch sehr einschneidend, sowas zu erleben, dass man eben Dinge nicht unter Kontrolle hat. Ich habe immer alles unter Kontrolle, ich plane immer alles. Ja, und dann hatte ich was nicht unter Kontrolle. Ich hatte einen vorzeitigen Blasensprung, 2 Monate vor errechnetem Termin. Und für mich war auch klar, okay, jetzt, wo die Fruchtblase geplatzt ist, jetzt gibt es eben auch kein Zurück mehr. Jetzt muss das Kind raus. Ich musste einen Notfall-Kaiserschnitt dann auch haben. Ich hatte keine selbstbestimmte Geburt und das war alles. Ich habe mein Kind auch erst 4 Stunden später gesehen. Das war wirklich alles sehr, sehr traumatisierend und sehr unschön. Und trotz dieser widrigen Umstände hat der kleine Luis das wunderbar gemeistert. Wir waren dann 4 Wochen auf Intensivstation, aber er konnte sich eben innerhalb kürzester Zeit wieder schnell tatsächlich anpassen und hat nur wenig intensivmedizinische Maßnahmen gebraucht. Aber das hat mich ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und ich habe dadurch wahnsinnig viel gelernt. Die zweite Geburt, für mich war aber klar irgendwie, das kann jetzt noch nicht alles gewesen sein, diese Erfahrung. Ja, ich bin dankbar für den kleinen großen Mann jetzt mittlerweile, der jetzt 4,5 Jahre alt ist und der sich ganz, ganz toll entwickelt, trotz dieses schwierigen Starts. Und auch da, ne, ich war in der Lage zu stillen. Also es hat irgendwie alles geklappt und ich habe richtig Gas gegeben dann, dass es ihm maximal gut geht und er gut versorgt ist. Und das zweite Kind, die Rosalie, war wirklich eine Schwangerschaft aus Liebe. Also das war aus Liebe, weil ich diesen Kinderwunsch hatte, weil ich Kinder haben wollte. Das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Ich war wirklich freudig darauf erwartet. Ich hatte aber auch für mich selber diese, ich wollte es mir beweisen, dass ich es kann. Also so blöd es auch klingt, dass ich eben auch eine normale Geburt schaffen kann. Ich hatte wahnsinnig Angst, dass es mir wieder so geht. Ich habe aber diesmal die Schwangerschaft genossen. Ich habe sie diesmal priorisiert. Das war für mich was ganz, ganz anderes. Natürlich habe ich trotzdem gearbeitet. Und ich glaube, als Selbstständige oder auch alle, die dieses Workaholic-Problem haben, ist es schwer, eine Schwangerschaft zu priorisieren, wenn man eigentlich ja die ganze Zeit arbeiten möchte. Diesen inneren Antreiber hat. Aber es war was ganz anderes und ich habe dann ganz viel verändert. Einmal meine Workload verändert. Ich habe aber auch mich auf die Geburt ganz anders vorbereitet, habe auch so einen Hypnobirthing-Kurs gemacht, habe dafür trainiert, dass ich das schaffe, entsprechend wirklich bei mir zu bleiben. Hatte einen Geburtsplan. Also ich habe wirklich mich maximal vorbereitet. Es gibt, glaube ich, kein Tool, was ich nicht hatte, von einem Geburtskamm bis hin zu Affirmationskarten, bis hin zu einem Tänzgerät, ja, also bis hin zu einem Wärmepflaster. Also ich habe wirklich, bin ja auch, ich stürze mich dann teilweise auch in solche Themen, war maximal vorbereitet und habe mich aber auch begleiten lassen durch Osteopathie, durch auch eine Psychotherapie, tatsächlich eine spezielle auf dieses Geburtstrauma ausgerichtete, so ein Wingwave-Coaching-Therapie. Habe das wirklich auch mit meiner Hebamme sehr, sehr gut begleiten lassen und mit meiner Frauenärztin. Und dann hatte ich tatsächlich die Geburt, die ich mir immer erträumt hätte. Und es war, ja, so wie ich das wollte, selbstbestimmt, ohne Schmerzmittel und das schönste Erlebnis, was ich je gehabt habe. Und das war einfach ganz anders. Und ich glaube, jede Geburt ist anders. Man kann sicherlich auf den besten Fall sich da auch nicht vorbereiten immer. Aber ich habe sehr, sehr viel geändert. Und falls wir irgendwann doch nochmal sagen, Kind 3, dann wäre es quasi auch eine weitere Schwangerschaft aus Liebe, aus wirklich tiefstem Wunsch. Und das sind so für mich komplett unterschiedliche Mindsets gewesen. Und ja, das wollte ich, glaube ich, heute auch mal teilen, auch wenn man, glaube ich, merkt, dass es immer für mich noch sehr, sehr emotional ist. Aber ich bin stolz und dankbar, diese Zweifach-Mami zu sein.
Ja, wow. Also super, super spannend, wie unterschiedlich das quasi verlaufen kann. Und auch vielen, vielen Dank an der Stelle für deine Offenheit, weil das ist ja doch ein sehr privates Thema. Und vor allem auch das, dass du angesprochen hast, dass es eben erstmal eine, ja, nicht emotionale Entscheidung war, sondern eher dieses, ja, ich bin eine Frau, ich weiß, meine Zeit läuft ab und ich glaube, das beschäftigt, wie du sagst, sehr, sehr viele Frauen. Ich kriege das so ein bisschen auf Social Media mit, dass viele offen darüber sprechen, dass sie nicht den Kinderwunsch haben, schon 32, 33, 34 sind oder vielleicht noch älter und wissen, dass es eben immer schwieriger wird, je älter sie werden und dass es eben so belastend ist, wenn man weiß oder wenn man eben nicht weiß, will ich das wirklich oder ist es nur dieses Jahr, weil es in der Gesellschaft doch so ein bisschen normal ist und das macht man halt so oder bereut man es dann irgendwann? Also das stelle ich mir auch sehr, sehr schwer vor, da in diesem Zwiespalt zu sein und einfach nicht zu wissen, ob man es möchte oder nicht. Aber ja auch irgendwie schön an deinem Beispiel zu sehen, dass wenn man dann eben sagt, okay, ich mache es jetzt, auch wenn es eigentlich gar nicht mein, ich nenne es jetzt mal emotionaler Wunsch ist und dass es sich dann ja aber eben noch anders entwickeln kann. Also,
Absolut. Und auch da nochmal wirklich Mut zu machen. Ich erinnere mich an eine Erfahrung im Krankenhaus, wo ich eine alte Patientin, die war, glaube ich, in die 80, gefragt habe, wen sollen wir denn anrufen, wen sollen wir denn informieren? Und sie hat gesagt, sie hat keine Familie. Und ich weiß, das war für mich damals, da war ich natürlich Anfang 20, war so der Punkt, wo ich dachte, boah, wie traurig ist das denn? Ja, im Alter allein zu sein. Das ist wirklich so eine ganz, ja, eigennütziger Grund und deswegen diese Vernunftsentscheidung, genau wie du gesagt hast, irgendwie läuft die Zeit ab, wieso, wir sind jetzt schon verheiratet, wir kennen uns schon seit über 10 Jahren, was fehlt denn eigentlich noch, ne, so ungefähr. Und dann die Vernunftsentscheidung, aber das soll auch, glaube ich, Mut machen, dass man nicht die geborene Mami sein muss. Ja, die überschwängliche, die immer, wenn sie Kinder sieht, da hingeht und sagt, oh, hallo, ich war immer diejenige, die auf Abstand gegangen ist, bin ich auch nach wie vor, fremde Kinder sind für mich, ja, ne, aber nicht meine eigenen, aber die eigenen Kinder, das ist die schönste Erfahrung, und die ich je machen durfte. Und das ist für mich das schönste Glück und auch die beste Entwicklung für meine Persönlichkeit, würde ich sagen. Das Beste, was mir passiert hat.
Ja, wow. Also ja, mega schön und danke für diese Offenheit. Vielleicht auch spannend, was hättest du jetzt, du hast uns ja jetzt schon gesagt, was du so unterschiedlich gemacht hast und dass ja doch sehr viele Unterschiede in diesen beiden Schwangerschaften vorgeherrscht haben. Was hättest du vielleicht rückblickend gerne früher gewusst? Sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten. Gab es da jetzt vielleicht auch im Laufe der Recherche für unser Buch gewisse Themen, wo du sagst, das hättest du definitiv gerne früher gewusst, früher umgesetzt?
Absolut. Also allein schon, also ich muss sagen, die erste Schwangerschaft, da habe ich zwar schon von Ernährung Ahnung gehabt, aber von Mikronährstoffen auch noch nicht so viel Ahnung. Und man muss auch sagen, bloß weil ich Ärztin bin, bloß weil ich Ernährungsmedizinerin bin und mich zwar mit dem Thema schon beschäftige, bin ich immer noch keine, erstens Gynäkologin und zweitens auch die Gynäkologen können ja gar nicht so tief in diesen Bereich einsteigen, auch die Hebammen teilweise nicht. Das sind wirklich Spezialthemen. Und ich habe ja in Eckernförde bei der Akademie Darmstoff auch diesen Part in der Ernährungsmedizin, Schwangerschaft und Stillzeit. Und da bin ich nach wie vor ganz dankbar, weil eigentlich habe ich mich deswegen auch so reingefuchst in dieses Thema, weil ich einfach dieses Thema zugeschustert bekommen habe, was sonst keiner machen wollte wahrscheinlich. Ja. Und ich dann irgendwie dachte, okay, es ist für mich, dass ich dann gehört habe, es gibt diese fetale Programmierung. Wir können selber was tun, selber was beeinflussen, weil das ist das, was ich tagtäglich mit meinen Patienten auch sehe, dass sie einfach sagen, ja, es ist genetisch, liegt bei uns in der Familie und so weiter. Wenn wir jetzt aber wissen, was wir tun können und dieser sensibelsten Phase, und ich habe ja auch mal bei Matthias Riegel gearbeitet, dem Ernährungsdoc, der hat ja auch dieses Buch geschrieben, die macht ja erst 1000 Tage, und am Anfang wusste ich gar nicht, was da überhaupt gemeint ist, ne? Die Schwangerschaft und die ersten beiden Lebensjahre. Und je näher man sich da jetzt eingegraben hat in dieses Thema, umso motivierender fand ich das Ganze. Ich fand es wirklich nicht erdrückend, sondern eher motivierend. Und das heißt einmal die zu wissen, was ich alles beeinflussen kann, dass ich da wirklich auch mächtig bin, nicht ohnmächtig, sondern mächtig. Und das andere aber auch, wie du gesagt hast, es gibt so gewisse Themenbereiche. Klar, Mikronährstoffe wusste ich irgendwie, Vitamin D ist wichtig, Omega-3 ist wichtig, das ist schon mal mehr tatsächlich als die normalen Empfehlungen ja sagen entsprechend. Aber solche Dinge wie Cholin zum Beispiel, dass Cholin so ein wahnsinnig unterschätzter Nährstoff ist, das habe ich in der ersten Schwangerschaft gar nicht gewusst. In der zweiten hatte ich Glück, dass ich zumindest in meinem Multi dann eine geringere Menge an Cholin mit dabei hatte und generell auch gerne Eier esse. Aber dass man einfach, wenn man sich die Studienlage anschaut und weiß, dass wenn man sogar eine höhere Zufuhr hat, also erstmal, dass die meisten Schwangeren überhaupt nicht die Zufuhr erreichen, das ist super traurig, ja. Und dass man aber dann auch weiß in Studien, wenn ich eben substituiere, dass ich dann eben auch ein besseres Outcome habe für die Kinder, ja, dass die Kinder besser quasi bis ins Schulalter mehr bessere, ja, kognitiv auch, ja, aufgestellt sind, bessere Daueraufmerksamkeit haben. Es gibt diese Datenlage. Das waren alles Themen, das wusste ich nicht. Genau wie Kreatin war für mich auch in der zweiten Schwangerschaft. Ich kannte das mal so als Sportler-Supplement, aber als ich mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dass es erstens sicher ist in der Schwangerschaft und auch wenn es dafür keine bisher allgemeingültige Empfehlung ist, aber es ist etwas, was so sinnvoll ist. Das heißt, das wäre etwas, was ich in der dritten Schwangerschaft, falls es die geben sollte, besser machen würde, anders machen würde. Das heißt, das sind viele, viele Dinge, wo ich dachte, krass, also von den Mikronährstoffen dachte ich schon, ich weiß sehr viel, aber es gibt noch so viel mehr, auch Coenzym Q10 zum Beispiel. Das sind für mich meines Erachtens komplett unterschätzte Nährstoffe, die habe ich in kaum oder keinem anderen Buch bisher gefunden. Das muss ich ganz klar sagen. Und auch da muss man natürlich wieder einschränkend sagen, wenn die Basis nicht stimmt, wenn jemand nicht gut mit den Klassikern Folsäure, Jod, B12, Selen und Zink und so weiter versorgt ist und Vitamin D und Omega-3, dann brauche ich vielleicht auch nicht unbedingt jetzt Coenzym Q10 in dem Sinne, ja. Aber ich finde, wenn man einfach die Basis hat und dann noch mehr machen möchte, weil man hat die Macht, ja, man sieht die Datenlage, dann kann man das tun. Und ich finde, das ist sehr, sehr einfach, mit sicheren Supplements die Ernährung zu unterstützen. Ja, das ist ja das Ziel, dass man die Ernährung unterstützt. Und auch, was ich nicht bis dato so wusste, gerade bei der ersten Schwangerschaft, bei der zweiten Schwangerschaft hatte ich dann schon, habe ich in der Richtung auch schon selber was gemacht, das Thema Darmmikrobiom, das wusste ich dann zum zweiten Schwangerschaft schon, habe dann eben auch mit Probiotika, weil es dazu eben auch eine Datenlage gibt, dass man dadurch auch Frühgeburten das Risiko reduzieren kann, dass es eben auch Allergien bei Kindern entsprechend reduzieren kann. Das heißt, da habe ich mich dann auch mal weiter eingegraben. Und was ich jetzt eben nach der zweiten Schwangerschaft weiß, durch das Buch und durch Fortbildung, ist nochmal das Thema vaginale Mikrobiom. Das heißt, es gab schon so viele Themen, die ich vorher nicht auf dem Zettel hatte. Und das muss ich sagen, trotz Ärztin, trotz Ernährungsmedizinerin, trotz Referentin, weil dieses Thema so komplex ist. Und deswegen dieses Projekt ist für mich mit so viel Dankbarkeit assoziiert, weil wenn ich jetzt nochmal die Chance hätte, und wir haben ja allein diese Chance in diesem Buch, ne, es an die Frauen da draußen zu bringen, diese Information, dass man so viel beeinflussen kann. Das heißt, wieder Thema Mikronährstoffe ins Detail, Thema Darm und vor allem auch vaginales Mikrobiom. Und das dritte, letzte Thema, wo ich dann wirklich im Buch auch nochmal gestaunt habe durch die Recherche, was da alles wichtig ist, ist das Thema Toxine und Umweltgifte. Also das hat mich fast ein bisschen erschreckt. Und ich glaube, da hatten wir ja auch im Rahmen dieser Buchrecherche, als wir unsere Texte dann gegenseitig gelesen haben, ja auch gedacht, oh, wie machen wir das mit dem Kapitel? Ja, ist das zu heftig für viele? Kriegen sie dann Angst? Und ich glaube, wir haben eine ganz gute Balance gefunden und werden ja eben auch durch die QR-Codes, wie du schon gesagt hast, da auch nochmal tiefer drauf eingehen, wer das möchte. Aber ich finde, wenn ich die Frauen befähigen kann, ja, diese Macht geben kann, zu sagen, okay, ich kann gewisse Dinge beeinflussen, ich kann sicherlich nicht alles perfekt machen, aber durch einfache Dinge, die ich vielleicht weglasse oder wo ich beim Einkaufen drauf achte, kann ich meine Toxinaufnahme, meine Umweltgiftaufnahme auch reduzieren und damit eben positiver das Kind beeinflussen. Allein das ist auch so ein Riesenthema, das hat mich im Buch sehr, sehr überrascht und da würde ich auch da in Zukunft einiges anders machen.
Ja, ich glaube, also da waren jetzt ja einige ganz wichtige Punkte dabei und ich denke jetzt natürlich auch mal so, wenn jetzt eine Frau zuhört, die ist vielleicht bereits schwanger im 4., 5., 6. Monat oder hat, wie du auch schon, hat bereits 1, 2 Kinder, plant vielleicht noch ein weiteres Kind. Wie gehst jetzt du damit um, mit diesen Themen, wo du es jetzt, ich sag mal, besser weißt und du hast es aber vielleicht bei den bisherigen Schwangerschaften nicht so perfekt umgesetzt? Wie kann man da vielleicht auch ein paar besänftigende Worte an die Frauen richten, damit jetzt eben gerade das, was wir ja nicht wollen, nicht entsteht, Ängste und Unsicherheiten? Weil ich finde, zum einen ist es ja ganz, ganz wichtig, wie wir es auch machen, was unser Ziel ist mit diesem Buch, so viel nützliches, sinnvolles und hilfreiches Wissen wie möglich weiterzugeben. Aber natürlich kann es sein, dass auch teilweise Frauen bereits ein Kind haben oder schon schwanger sind und dann gewisse Punkte entdecken und sich denken, um Gottes Willen, ich habe das nicht umgesetzt, was passiert jetzt? Vielleicht kannst du da ja auch aus deiner persönlichen Sicht sagen, wie du das Ganze angehst, was da so deine Tipps wären.
Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil auch ich habe mir sehr, sehr viele Vorwürfe gemacht, insbesondere bezogen auf die Frühgeburt. Hätte ich es verhindern können, ja, durch anderen Lebensstil und andere Dinge, die ich beherzigt hätte entsprechend, hätte ich einfach ruhiger machen sollen, etc. Warnzeichen irgendwie früher wahrnehmen sollen. Ich glaube, was ich gelernt habe, ist, man kann es einfach nicht rückgängig machen. Also wir können, es nützt weder einem Vorwürfe zu machen, noch hätte ich mal dies, hätte ich mal das. Ich würde immer aus jeder Situation das Beste machen. Und wir können, auch wenn ich jetzt schon Kinder habe, auch wenn ich schon vielleicht weiter fortgeschritten und schwanger bin und denke, oh, hätte ich das mal eher gewusst, man kann zu jedem Zeitpunkt jetzt positiv was verändern. Auch jetzt kann man immer noch die Gesundheit des Kindes positiv beeinflussen. Auch jetzt kann man in den letzten Wochen vielleicht vor Geburt noch was positiv beeinflussen. Vorwürfe und Druck bringen nichts. Das ist ganz klar. Und wir müssen auch nicht perfekt sein. Und das habe ich ja auch durch dich gelernt, tatsächlich, diese Balance, ne? Weil ich bin ja immer sehr absolutistisch da in manchen Dingen mit erhobenem Zeigefinger unterwegs. Aber die Balance ist entscheidend. Das durfte ich auch durch diese erste Frühgeburt auch lernen, dass ich vielleicht noch so perfekt sein kann im Bereich Ernährung, im Bereich Mikronährstoffe. Wie gesagt, war ich zu dem Zeitpunkt zwar noch nicht, ja, aber wenn die anderen Themen nicht stimmen, insbesondere wenn das Stresslevel massiv ist, ja, dann nützt mir das alles gar nichts. Das heißt, auch da zu sagen, welche Hebel habe ich denn jetzt in der Hand? Was kann ich denn jetzt wirklich beeinflussen? Was kann ich jetzt tun? Also erstmal die Botschaft, es ist nie zu spät, ich kann immer etwas tun. Und dann aber auch zu schauen, was sind gerade meine größten Themen? Und ja, ich finde, aus Ergänzungsmittel, das ist was, das ist einfach, weil man muss es nur kaufen und einnehmen, theoretisch. Ernährung ist schon mal wesentlich schwerer, ja, ist aber die Basis. Aber es nützt alles nichts, wenn ich eben nicht am Thema Stress arbeite, denn schon allein Stress beeinflusst unser Mikrobiom negativ. Also das heißt, allein dadurch, quasi durch die Hintertür, hole ich mir schon wieder das Schlechte rein. Und da aber auch sich den Druck zu nehmen und wirklich zu schauen, ich bin immer Freund von der Analyse, dass man einfach mal selber sagt, Ernährung, Mikronährstoffe, Supplements, Darmgesundheit, Bewegung, Stress, Schlaf. Wo stehe ich denn da aktuell? Und einfach mal ganz banal so ein bisschen aufschreiben, plus minus, wo sehe ich noch persönlich Defizite? Und dann lieber das mit dem größten Defizit angehen und sich gut die Waage halten und einfach diese Botschaft, man kann immer etwas tun. Druck und Vorwürfe sind keine guten Partner. Und auch so auf diese Intuition zu vertrauen, dass man eben das Richtige tut.
Ja, ich glaube, was in dem Zusammenhang auch wichtig ist, es gibt natürlich auch, also jede Patientin in deiner Praxis, sage ich jetzt mal, kann aus einer ganz unterschiedlichen Situation kommen und auch bei mir in der Community, die Zielgruppe, das sind ja auch ganz unterschiedliche Frauen. Zum einen gibt es die, die sind vielleicht noch im Übergewicht, machen keinen Sport, möchten die Ernährung umstellen, wissen aber noch nicht so genau, wo. Wie, wann, was. Das heißt, da gibt es mehrere Baustellen, da muss man sich dann überlegen, wo starten wir, weil man kann ja nicht alles auf einmal umsetzen. Und natürlich ist es optimal, wenn man das Ganze 3 bis 6 Monate vor der Schwangerschaft, also vor der geplanten Schwangerschaft angeht, dass man da schon sagt, hey, auch für mich, also zum einen für dieses neue Lebewesen, für diese Schwangerschaft möchte ich was verändern, aber vielleicht auch für mich selber, weil man merkt ja auch recht schnell, wenn man dann was verändert, wie viel besser es einem im Alltag geht, wie viel fitter man ist, wie viel mehr Energie man hat. Und dann gibt es ja aber auch zum Beispiel Frauen, die machen schon unglaublich viel richtig und da muss man dann fast schon aufpassen, dass es nicht in diesen Optimierungswahn, in diesen Perfektionismus geht. Wie würdest du sagen, kann man da so ein bisschen die Grenze auch ziehen, dass es eben nicht eine Überforderung ist und kein ich optimiere zu viel, weil wenn man jetzt sich das gesamte Buch durchliest und man sagt, okay, ich möchte das alles perfekt umsetzen, wie realistisch ist das aus deiner Sicht?
Das ist gar nicht realistisch. Das muss man ganz klar sagen. Es ist nicht realistisch. Es kommt immer das Leben dazwischen. Es kommt immer der Alltag dazwischen. Es ist nicht realistisch. Aber die gute Nachricht ist, es ist auch nicht notwendig, alles perfekt zu machen, sondern es ist wichtig, die Summe vieler kleiner, richtiger Entscheidungen. Und ich finde, am entscheidendsten ist immer die Motivation, wofür mache ich das alles? Ne? Dass man wirklich sagt, diese Macht der ersten 1000 Tage, Stichwort fetale Programmierung, was wir schon gesagt haben. Und dann hole ich das in dem Moment Bestmögliche dafür raus. Und das muss, wie gesagt, nicht perfekt sein. Und gerade wenn, wie du auch gesagt hast, dieses Streben nach Perfektion Druck erzeugt, dann komme ich ja wieder mit diesem Stressthema, dann komme ich wieder auch, dass ich mir vielleicht Vorwürfe mache, wenn ich das nicht gut umgesetzt habe, entsprechend mich nicht gut ernährt habe, doch zu den Süßigkeiten gegriffen habe. Und ich glaube, so ein bisschen diese Vogelperspektive, diese Adlerperspektive, dass man einmal immer wieder versucht zu sagen, okay, ist das jetzt noch okay, wie ich mich gerade verhalte im Sinne von, oder ist es schon zu viel Druck? Muss man so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, es ist dieser Spagat aus, diese Macht zu haben, was zu beeinflussen, diese Motivation daraus zu ziehen, aber sich nicht unter Druck zu setzen. Und das ist sehr, sehr schwierig, damit individuell umzugehen. Und genau wie du gesagt hast, es kommt ganz drauf an, wer sitzt da jetzt vor einem, von welchem Niveau komme ich auch, ne? Also wir brauchen nicht über vielleicht die Verwendung von Jakonsirup oder so zu reden als Zuckeralternative, wenn man sagt, okay, Pasta, Pizza, Nudeln, Fastfood ist eben das, was tagtäglich auf den Tisch kommt, wo man einfach sagen muss, da würde einfach schon mal ein bisschen mehr Gemüse gut tun, ne? Also das heißt, wir müssen einfach gucken, wo kommt die Person her, und einfach mal wieder selber zu schauen, fühlt es sich noch gut an oder macht mir das gerade zu viel Druck?
Kennst du vielleicht jemanden, für den das Thema aktuell wichtig sein könnte, dann leite diese Folge gerne weiter. Vielleicht ist das genau der Impuls, der gerade gebraucht wird.
Ja, und da hast du jetzt gerade auch schon ein Thema angesprochen, worüber wir ja auch ein ganz, ganz tolles Kapitel in unserem Buch haben, rund um das Thema Zucker und auch Zuckeralternativen und wo wir auch so viel schreiben wollten, dass es auch da einen weiterführenden QR-Code gibt. Und Zucker ist ja wirklich so ein Thema, was auch emotional sehr aufgeladen ist. Und zum einen haben wir da natürlich die Leute, die Softdrinks, Kaffee mit Zucker, Süßigkeit mit Zucker, Ketchup und Soße mit Zucker, wo auch sehr viel versteckter Zucker vielleicht in der Ernährung drin ist und es gar nicht so bewusst ist. Und auf der anderen Seite weiß ich, habe ich zum Beispiel auch einige Frauen in meiner Community, die sich dann eher darum Gedanken machen, was ist denn jetzt die beste Alternative? Ist jetzt Kokosblütenzucker besser? Ist die Dattel besser? Ist der Jakonsirup besser? Was auch immer. Das heißt, auch da, ja, muss man wieder unterschiedlichste Perspektiven einnehmen. Aber wenn wir uns jetzt einfach mal generell das Thema Zucker ansehen, wie ist es denn hier im Zusammenhang mit der Schwangerschaft? Einfach mal nur grob gesprochen, wie sehr muss man darauf achten? Ist das nochmal strenger als jetzt in der normalen Ernährung? Und welche Gefahren gibt es denn, wenn man vielleicht ein zu viel an Zucker hat?
Genau, ich muss gerade total schmunzeln, weil ich denke an meinen ersten Entwurf dazu, den du sehr gut abgeschmettert hast, wo ich gesagt habe, man würde dem Kind ja auch keine Zigarette anbieten, so ungefähr, den ich auch gerne immer meiner Mama sage, also der Oma der Kinder, ja, wenn sie irgendwie Süßigkeiten anbieten möchte. Der Vergleich ist natürlich hart und zu hart auch gewählt. Das habe ich mittlerweile auch eingesehen. Also Fakt ist, Zucker in moderaten Mengen, ja, ist in der Regel unproblematisch, wenn es im Kontext einer allgemein gesunden, ausgewogenen Ernährung ist. Das ist immer das Wichtige, und das durfte ich ja auch lernen, dass es dann besser ist, als du zu machen, immer nur zu sagen, Zucker ist problematisch. Die Studienlage von zu viel Zucker, vor allem zu viel versteckten Zucker, unbewussten Zucker, auch teilweise flüssigen Zucker in Form von Softdrinks, ist aber eindeutig. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir wissen, ein erhöhter Zuckerkonsum ist mit der stärkeren Gewichtszunahme in der Schwangerschaft verbunden, ist mit dem Schwangerschaftsdiabetes verbunden, ist mit einem erhöhten Risiko für Frühgeburten verbunden und eben auch nicht nur mit Geburts- und Schwangerschaftskomplikationen, sondern eben auch für die Mutter danach, dass sie entsprechend auch Risiken hat, langfristig einen Diabetes zu bekommen, genau aber für das Kind, ne, dass es später Übergewicht bekommen kann, auch Diabetes bekommen kann. Das heißt, ich finde gerade, wenn man wieder von Macht spricht, was habe ich für Macht? Wie kann ich das Beste für mein Kind eben rausholen oder eben beeinflussen? Dann ist so wenig wie Zucker das Ziel. Und du hast es ja auch gerade angesprochen, das Ziel ist da nicht immer zu sagen, okay, ja, Zucker ist jetzt böse, deswegen muss ich Zucker ersetzen durch Zuckeraustauschstoffe. Das sollte mal gar nicht das Ziel sein, sondern wirklich zu sagen, ich möchte weniger Süße haben. Und wir haben die Problematik, und das habe ich auch in der eigenen Schwangerschaft gemerkt, ich bin jemand, der generell sehr zuckerarm sich ernährt, der eher grob in die Richtung Low Carb geht, wobei ich es immer als eher artgerechte Ernährung bezeichnen möchte, ähnlich wie Matthias Riedel das immer gesagt hat, nicht als Low Carb, weil das, ne, finde ich immer einfach, ist nicht die perfekte Ausdrucksweise, sondern dass eben wirklich Eiweiß und Fette einen guten Prozentsatz ausmachen in der Ernährung und die Kohlenhydrate sich dann drumherum entwickeln und primär aus Gemüse bestehen und angepasst sind an das Bewegungsniveau, so wie wir das ja eigentlich auch immer dann sagen, ne, eine individuelle Ernährungsweise. Und da ist eben das Thema, dass wenn der Rest sozusagen stimmt, dann darf eben auch Zucker mal sein entsprechend und dass man da ein gutes Maß einfach hält. Ich habe aber in der Schwangerschaft gemerkt, dass ich schon einen gewissen Süßhunger entwickelt habe und das merkt man auch, diese ganzen physiologischen Veränderungen in der Schwangerschaft, dass man auch eine physiologischerweise eine Insulinresistenz entwickelt, dass man sozusagen ja immer Schwierigkeiten hat, sozusagen sein Insulin-Level auch gut zu halten, dass die Gefahr vom Schwangerschaftsdiabetes da ist. Auch der entsteht natürlich nicht über Nacht und der entsteht auch nicht durch eine Süßigkeit, die man zu sich nimmt, sondern es ist dann eben im Rahmen einer insgesamt ungesunden Lebensweise. Und trotzdem finde ich es wichtig, darüber aufzuklären, dass ein gewisser Süßhunger normal ist. Aber trotzdem ist es dann, finde ich, besonders wichtig, auch darauf vorbereitet zu sein, dass man eben sagt, ich stärke mehr Eiweiß in der Ernährung, mehr Ballaststoffe, mehr gute Fette und springe nicht direkt auf diesen Zug aus, auf sozusagen, oh, dann ist in der Schwangerschaft alles erlaubt. Und das ist, hat mir eine Patientin mal gesagt, deren Frauenärztin gesagt hat zu ihr, ja, in der Schwangerschaft ist alles erlaubt, wenn sie Bock haben auf Pommes Schranke, ja, dann ist sozusagen das auch in Ordnung. Und diese Aussagen finde ich extrem schwierig, sowohl was Fastfood angeht, als auch was Zucker angeht, dass man sagt nach dem Motto, es ist schon okay. Nein, wir haben die sensibelste Phase in unserem Leben, wir haben den größten Hebel, die Gesundheit zu beeinflussen und wir wissen, welche negativen Effekte Zucker haben kann.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen wie dieses, dass viele immer noch denken, man isst für zwei, man kann so viel essen, wie man will, am besten allen Gelüsten nachgehen. Und ich glaube, dass ich das von dir sogar habe, dass du das damals gesagt hast, dass man nicht für zwei essen sollte, sondern für zwei denken sollte. Also, dass es ja gerade in dieser sensiblen Lebensphase so, so wichtig ist, auf Nährstoffe zu achten. Und das bedeutet ja wiederum auch nicht, was wir vorhin schon gesagt haben, dass alles perfekt sein muss. Wenn man jetzt mal sagt, ich habe wirklich so Gelüste auf Pommes und man isst dann einmal in 2 Monaten oder so Pommes, weil man einfach sagt, das macht mich jetzt glücklich und ich hatte um vielleicht auch zu einer verrückten Uhrzeit einfach Lust darauf, dann macht man das, aber es sollte halt trotzdem jetzt nicht die Regel sein und dass jeder Tag so emotional bestimmt ist, sondern dass man dennoch darauf achtet, gewisse Routinen zu haben und ausgewogene Mahlzeiten zu haben. Und wir haben ja auch extra für dieses Thema Süßhunger, haben wir zum einen die Auflistung der ganzen Zuckeralternativen inklusive unseren Favoriten. Es gibt ja auch ein extra Kapitel mit den Rezepten zu Heißhunger, die dann auch bestmöglich schnell und einfach gehen, damit man da nicht erst eine Stunde in der Küche was machen muss, weil das ist natürlich dann nochmal ein Hindernis. Also da gibt es ja definitiv auch Möglichkeiten. Und das heißt, auch bei der Schwangerschaft muss man jetzt natürlich nicht komplett auf Zucker verzichten. Du hast jetzt schon das Thema Schwangerschaftsdiabetes angesprochen. Vielleicht auch da einfach nur mal kurz dazu. Ist das denn immer begründet durch den Lebensstil, durch die Ernährung oder welche Ursachen hat dieser Schwangerschaftsdiabetes? Und wie viele Frauen sind davon eigentlich betroffen? Ist das häufig oder ist das eher selten?
Ja, also der Schwangerschaftsdiabetes ist schon etwas, was primär natürlich mit der Ernährung zusammenhängt, aber eben nicht alleinig. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das ein multifaktorielle Genese ist. Es gibt auch sicherlich eine genetische Prädisposition, also man kann sicherlich eine gewisse Prägung dafür schon haben. Es ist auch abhängig vom Alter. Wir wissen eben auch, über 35 Jahre steigt das Risiko eben auch bewusst an entsprechend. Wenn ich mich wenig bewege, wenn ich viel Übergewicht habe, spielt das mit einer Rolle. Also das heißt, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, die damit eine Rolle spielen. Auch solche Stoffwechselerkrankungen wie das polyzystische Ovarialsyndrom, das PCO-Syndrom. Auch Rauchen hat tatsächlich einen negativen Effekt drauf. Also kann entsprechend Schwangerschaftsdiabetes mit fördern. Und das ist was, was schon auch in der Schwangerschaft zum einen getestet wird, weil es eben häufig ist. Und was aber meines Erachtens ist, eine Erkrankung, die man häufig verhindern kann, wenn man eben von vornherein und wie du auch gesagt hast, im Idealfall schon vor der Schwangerschaft, eine gesunde Lebensweise hat mit einer allgemein gesunden Ernährung. Und Viele denken immer, okay, das kommt jetzt nur durch zu viel Zucker, ne? Es gibt natürlich insgesamt die Kohlenhydratmenge, die eine Rolle spielt, aber eben auch das gesamte Ernährungsmuster, ne? Entsprechend auch zu viel Bauchfett allein durch hochkalorische Fertignahrung trägt natürlich genauso dazu bei. Das heißt, es ist dieses große Ganze. Und du hast ja auch gesagt, dieser Mythos für zwei Essen, ne, dass viele einfach denken, okay, jetzt haue ich mir ganz viele Kalorien rein in der Schwangerschaft, die wir eben gerade auch schon gesagt haben. Das ist nach dem Motto, okay, das darf ich jetzt. Aber es sind ja gar nicht so viele Kalorien mehr. Ne? Es sind seit 250 Kilokalorien mehr. Letztendlich im zweiten Trimester, im ersten haben wir überhaupt keinen relevanten Mehrbedarf. Und im dritten sind es 500 Kilokalorien mehr. Aber auch nur bei gleichbleibender Bewegung. Und auch das kann ja aus eigener Erfahrung sagen, es sind die wenigsten Frauen, die sich dann im dritten Trimester gegen Ende der Schwangerschaft noch genauso bewegen wie am Anfang. Das heißt eben auch da spielt eben die Bewegung mit eine Rolle und das allgemeine Ernährungsmuster. Ich kann aber durchaus, also durch Gewichtskontrolle, deswegen wird es ja auch regelmäßig beim Arzt kontrolliert. Es gibt die entsprechenden Testungen auf Schwangerschaftsdiabetes, die auch sehr, sehr sinnvoll sind. Aber wenn ich einfach auf eine moderate Kohlenhydratzufuhr achte, wenn ich einen Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert bekomme, dann entsprechend die auch noch etwas weiter reduziere und insbesondere auf die komplexen Kohlenhydrate achte, eben primär in Form von Gemüse und eben die schnellen Kohlenhydrate in Form von Zucker und Weizen, weil da wissen wir, dass sie die negativen Effekte haben und dass sie eben auch ganz klar, wenn sie im Übermaß konsumiert werden, dann auch mit einem Schwangerschaftsdiabetes assoziiert sind. Wenn ich aber an diesen Hebeln ansetze, dann muss ich erstens gar nicht dahin kommen und wenn ich dahin gekommen bin, kann ich eben immer noch auch die Hebel etwas stärker anziehen, damit ich eben kein Insulin spritzen muss, damit ich keine Medikamente nehmen muss.
Ja, sehr spannend und zeigt mal wieder, dass man eben doch vieles selber beeinflussen kann, wenn man weiß wie. Und wenn wir uns jetzt mal die Situation nach der Geburt anschauen und da jetzt an dich auch wieder eine persönliche Frage, zum einen mal stillen und zurück in den Job, weil ich glaube, du hast ja, ich weiß nicht, ob es bei beiden Schwangerschaften war, aber du hast ja doch recht früh wieder angefangen zu arbeiten, da du eben auch selbstständig bist. Wie lässt sich das kombinieren? Was sind da deine Erfahrungen und vielleicht auch Tipps für alle Mütter, die jetzt hier zuhören und selbstständig sind und vielleicht auch schon ja, so ein bisschen Sorge davor haben, wie das Ganze dann nach der Geburt aussehen kann.
Also ich glaube, die Sorgen kann ich absolut verstehen und nachvollziehen. Und es kommt sehr auf die individuelle Situation drauf an. Ich hatte gestern eine Patientin in der Praxis, die jetzt zur Mikronährstoffanalyse kam und ganz stolz berichtete, dass sie 3 Jahre zu Hause bleiben kann und das Kind eben auch primär 3 Jahre zu Hause bleibt, nicht in die Krippe muss oder ja, dass sie wirklich die Zeit auch genießen kann. Da war ich schon ein bisschen neidisch, als ich das gehört habe. Auf der anderen Seite dachte ich eben auch, das wäre auch nicht ich gewesen. Ich glaube, ich bin jemand, ich brauche die Arbeit für mich, ne, für meinen Kopf auch. Und das Wichtigste ist, glaube ich, also mir hat sehr geholfen, dass ich wusste, wie wichtig Stillen ist für das Baby. Dass die Gesundheit des Kindes war immer meine Prio Nummer 1. Und dadurch war das Stillen noch immer meine Prio 1. Auch wenn direkt danach ziemlich schnell bei mir immer die Arbeit kommt, ja. Aber das war immer so, diese Priorisierung war wichtig. Und hätte ich das nicht gewusst, glaube ich, was Stillen alles Positives bewirken kann, wie man die Gesundheit auch darüber positiv beeinflussen kann, hätte ich gar nicht die Ausdauer gehabt und all das, sage ich mal in Anführungsstrichen, ertragen, was man am Anfang so erträgt, sei es Schmerzen, sei es, wie gesagt, die Schwierigkeiten, ne, mit dem ersten Kind, mit der Intensivstation, dass wir auch erst gar nicht so stillen konnten, hätte ich, glaube ich, viel schneller aufgegeben und hätte gesagt, ach komm, Flasche, ne, Zusatznahrung, kein Problem. So war mir aber zum Glück dieses Wissen bekannt, wie viel ich positiv beeinflussen kann und es hat mich gerade beim ersten Kind auch nochmal mehr motiviert, weil ich wusste, Mist, durch die Geburt, die ich ja nicht beeinflussen konnte, konnte ich einfach kein gesundes Mikrobiom auf diese Art und Weise mitgeben. Und durch 4 Wochen Intensivstation, alles steril, sind das schon mal sehr ungünstige Bedingungen, in die mein Kind geboren wurde. Aber das Stillen hat mich dann besonders motiviert, da alles reinzustecken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Erfahrung damals hat mich für das zweite Kind aber auch gewappnet. Ich habe damals direkt im Krankenhaus eine Milchpumpe bekommen. Und da hatte ich dann auch eine Aufgabe, ja, ich brauche mal auch gerne so eine Aufgabe und dann konnte ich pumpen. Ich war dann, glaube ich, eine absolute Vorzeigemama von der Milch, die ich da produziert habe. Wahnsinn, wie eine kleine Kuh. Und beim zweiten Kind habe ich direkt im Krankenhaus gesagt, ich möchte gerne eine Milchpumpe mit nach Hause haben, weil mir das total viel Sicherheit gegeben hat. Weil was man häufig hört, neben dem, dass man vielleicht wieder schnell zurück möchte oder muss in den Job, dass es dann natürlich still Schwierigkeiten gibt, wo wir ja auch viele Tipps geben in dem Buch, aber dass man sagt, aufgrund von Schmerzen, und ich hatte gerade beim zweiten Kind sehr heftige Wunden an den Brustwarzen, und auch da habe ich nur durchgehalten und die wirklich teilweise unangenehmen Schmerzen durchgehalten, weil ich wusste, wie wichtig das ist. Aber dadurch, dass ich diese Milchpumpe hatte, dadurch, dass ich ein gutes Netzwerk hatte, mein Mann, die beiden Omas, vor allem meine Mama, die da wirklich 4 Wochen lang uns hier komplett betreut hat, Babysitter und so weiter, konnte man eben dann die Möglichkeit finden, eben zu sagen, ich pumpe eben auch mal ab. Und dann bekommt das Kind die Muttermilch, weil das war mir immer wichtig, keine Zusatznahrung, keine Formulaernährung, durch die Flasche. Ja, das würde ich auch jedem empfehlen, bevor man selber sagt, man stillt ab, ja, man gibt auf, in Anführungsstrichen, das soll jetzt nicht vorwurfsvoll, sondern einfach nur, dass man sagt, man kann es nicht mehr, man schafft es nicht mehr, man möchte nicht mehr, würde ich immer dazu raten, die Arbeit auf mehrere aufzuteilen. Und man selber kann pumpen, man kann während der Arbeit pumpen, wir haben eine Praxis mit Kühlschrank, Kühlakkus, es geht alles, es geht auf Vorträgen, was es nicht alles möglich macht. Ja, ich habe teilweise im Auto abgepumpt mit so mobilen Pumpdingern. Also es ist heutzutage alles, alles möglich. Mir war wichtig, das Kind soll, solange es möchte, Muttermilch bekommen. Idealfall aus der Brust, weil aus der Brust macht es natürlich nochmal, hat es nochmal viel mehr Vorteile. Auch die Stillbeziehung ist was ganz, ganz Tolles. Aber überhaupt Muttermilch zu bekommen und nicht, sage ich mal, eine künstliche Ernährung, auch wenn die heutzutage sehr gut schon konzipiert ist, war mir aber total wichtig. Und wenn man dann ich hatte diese Milchpumpe wirklich immer auch als Hinterkopf die ganze Zeit. Das heißt, ich war immer abgesichert. Und ich würde es jedem empfehlen, sich da auch durch eine gute Hebamme, durch eine gute Stillberaterin und eben auch durch eine Milchpumpe, dass man sich da gut beraten lässt und vielleicht der Mutter dadurch auch mal eine Auszeit gönnt. Ich hatte teilweise so heftige Wunden, dass ich dann zu meinem Mann gesagt habe, okay, ich stehe jetzt mal 24 Stunden nicht, weil es muss mal kurz heilen. Ich pumpe und du gibst die Flasche. Danach ging es wunderbar weiter. Also das heißt, ich konnte viele Male das Stillen, was ich sonst abgebrochen hätte, immer noch aufrechterhalten durch dieses Wissen. Es ist so wichtig, aber auch durch meine Tools. Ich habe Unterstützung aus der Familie. Ich habe eben auch die Milchpumpe und kann auch einfrieren. Ich bin auf alle Eventualitäten vorbereitet. Und ich glaube, dieses Stillen und zurück in den Job, wenn man es gut plant und viele Unterstützung hat, eine Milchpumpe hat, dann eben die Familie, den Partner, wie oft ist mein Mann dann auch in die Praxis gekommen, ja, in der Mittagspause oder die Oma extra hingefahren mit dem Kinderwagen. Ich habe dort gestillt, ich hatte dann überall Stillkissen im ganzen Haus, in der Praxis. Also alle waren immer darauf vorbereitet. Ich habe teilweise gestillt und mit Patienten telefoniert. Währenddessen kamen auch die MFAs bei uns rein. Die gibt nichts, was sie nicht gesehen haben, so ungefähr. Aber man entwickelt eben auch so eine gewisse, ja, Resilienz diesbezüglich, um zu sagen, das oberste Priorität ist, dass ich das Kind stillen kann, dass es dem Kind gut geht, und dann schafft man das. Ich habe ganz viel das Kind in der Trage gehabt, während ich Sprechstunde gemacht habe. Die Patienten fanden das meist ganz toll. Das Baby war bei mir. Ich konnte arbeiten. Also ich würde sagen, die Planung ist das Wichtigste, was ich rückblickend anders machen würde, wäre trotzdem, und das würde ich jeder Mutter wünschen, dass sie sich mehr Zeit ohne Arbeit nimmt. Weil diese Zeit kommt nie wieder zurück. Und wie gesagt, ich kann das verstehen, dass man so schnell wie möglich zurück in den Job muss oder möchte. Bei mir war es beides. Aber diese erste Zeit kommt eben auch nie wieder so zurück. Und deswegen würde ich jedem nur raten, das Arbeiten so lange wie möglich hinauszuzögern und dann aber auch Zeit einzuplanen. Ich habe es bei vielen angestellten Ärzten bei uns gesehen, die dann zurückgekommen sind und von jetzt auf gleich dann auf einmal wieder in den Job mit einer reduzierten Stelle reingegangen sind, dann diese stundenweise anfangen, vorher eben auch zu gucken, ne, kann das Kind eben überhaupt beim Papa bleiben, eine Zeit lang oder bei anderen Familienangehörigen. Das heißt, es ist möglich, es bedarf aber viel Planung, aber es ist immer, immer möglich, aber gerne sich wirklich die Zeit nehmen, die man möchte.
Ja, sehr schön. Danke für diesen Reminder an alle, die hier zuhören. Und vielleicht auch dazu noch eine Frage. Jetzt weiß ich ja, zum einen, du hast 2 Kinder, das alleine ist ja schon, braucht man schon Zeitmanagement. Und wie machst du es jetzt aber selbst mit deiner eigenen Ernährung? Weil das ist natürlich zum einen wichtig, dass du überhaupt auch Energie hast für diese ganzen Projekte, die du ständig machst. Und aber auch während du noch gestillt hast, ist es ja auch wichtig, dass die Mutter gut versorgt ist. Zum einen mit ausreichend Energie, also Kalorien, aber auch die Nährstoffe spielen hier ja eine Rolle. Was sind da so deine Was war deine Herangehensweise? Wie hast du das geschafft, da auch noch auf dich selber zu achten?
Also zum einen hatte ich wahnsinnig viel Glück, beziehungsweise bin dankbar, dass ich diese Vorbereitung, gesunde Ernährung schon vorher praktiziert habe. Und auch Mikronährstoffe. Das heißt, für mich war das jetzt in der Schwangerschaft nichts Neues. Ich habe aber gemerkt, vor allem dann, als die Kinder da waren, Kind 1 und dann auch vor allem Kind 2, noch mal weniger Zeit, wie du schon gesagt hast, dass man selber immer weniger Zeit quasi auch hat, auf sich zu achten. Und aber dadurch, dass ich das vorher schon praktiziert habe, Meal Prep und all diese Dinge, war das schon mal im Blut, sag ich. Ne? Das Wichtigste ist auch da eine Planung, aber auch eine ganz starke Vereinfachung. Und vielleicht nicht mehr die Ansprüche zu haben, die man vielleicht ursprünglich hatte. Früher war es so, mein Mann war immer der Hauptkoch. Der hat dann teilweise ganz fancy Sachen gekocht, wo man dachte, okay, ne, immer irgendwelche Rezepte ausprobiert. Die Zeiten sind vorbei. Das muss man ganz klar sagen. Mittlerweile ist das Kochen so ein bisschen an mir hängen geblieben. Und bei mir gibt es ganz basic Sachen und es gibt immer die gleichen Sachen. Das ist nicht irgendwie irgendein Zauber, sondern es gibt wirklich ganz einfache Sachen. Dann ist manchmal wirklich Spiegelei mit Spinat und Tiefkühllachs dabei, weil ich versuche dann in so Kategorien zu denken. Auch jetzt, wenn ich die Kinder versorge, dass ich immer denke, wo ist das Gemüse, wo ist das Eiweiß, gibt es eine gute Fettquelle. Das sind immer so meine Basisgedanken, die ich habe. Und die hatte ich von Anfang an eben auch für mich. Und manchmal ist es wirklich so, dann kommst du nach Hause, entweder sind alles, was du vorgekocht hast, schon aufgegessen oder ja, du selber, wenn du noch stillst und so weiter, hast gar keine Zeit, was für dich zu kochen. Versuche es so zu vereinfachen. Ich bin ein Riesenfan mittlerweile von Tiefkühlsachen, ja, und kann auch nur empfehlen, sich grob einmal vorher 5, 6, 7 Gerichte zu überlegen und dabei dann auch gerne zu bleiben, ja, dass man immer Basics da hat, dass man vorkocht, die doppelte Menge kocht, einfriert. Das, was wir auch in unserem Buch geschrieben haben, dass man gerne auch diese Phase vorbereitet, dass man schon, wenn man quasi in die heiße Phase und den errechneten Termin drumherum kommt, dass man für die erste Zeit gut vorgekocht hat, der Tiefkühler quasi voll ist mit tollen, leckeren Sachen, dass man die Familie mit sich ein, also für sich auch einspannt, dass man sagt, ne, bringt doch was vorbei, weil man hat in der Anfangszeit eben gar nicht die Kraft, ja, und die Zeit und die Muße, da großartig was zu kochen. Aber gerade da ist es so wichtig, dass man gut mit Nährstoffen versorgt ist. Und mir hat es was gebracht, so wirklich zu priorisieren, ne, und dann einfach in Kategorien zu denken, wie gesagt, Eiweiß, Ballaststoffe, Gemüse in erster Linie, gute Fette, immer so in diese Richtung und dann kommt alles andere so ein bisschen drumherum. Basisgerichte, die sich immer wiederholen, eine gute Vorratskammer und einen guten ausgestalteten Kühlschrank und Tiefkühler mit Sachen, die lange haltbar sind, frisch sind aber auch, ne, gerade Tiefkühl, was man schnell machen kann, ohne großartig drüber nachzudenken. Und gerade mit den Supplements, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich selber teste bei mir regelmäßig die Mikronährstoffe, habe das auch in beiden Schwangerschaften gemacht und mache es auch weiterhin. Das ist auch das, was ich jedem empfehlen würde. Trotzdem zu wissen, was einem fehlt und individuell zu supplementieren, ist das eine. Aber wirklich regelmäßig die Sachen einzunehmen, ist das andere. Das heißt, auch da kennt man häufig von sich, oh, jetzt habe ich es doch wieder vergessen, mache ich dann morgen. Ich habe ganz einfach so eine Pillendose, wie das meine alten Patienten haben. Sieht echt oldschool aus, aber funktioniert. Man sortiert das in einer ruhigen Minute mal vor für die ganze Woche und dann legt man das an einen sichtbaren Platz, wo man jeden Tag erinnert wird, habe ich das heute schon genommen. Und dann nehme ich das ein, die meisten Sachen ja zur Mahlzeit entsprechend bis auf Eisen. Und dann habe ich auch da meine Supplement-Routine, ne? So eine Pillendose abends vorsortieren. Das sind alles so Themen neben dem Meal Prep, neben dem Vorbereitetsein. Und ich bin auch ganz ehrlich, ja, es ist häufig eben auch ein Eiweißriegel. Du weißt ja entsprechend, weil ich dich mittlerweile sehr gerne mag, und zwar dein. Ja, ansonsten, wirklich, ich habe immer einen Eiweiß-Shake auf Tasche in dem Sinne. Ja, immer das Pulver in einem Shaker oder eben zu Hause oder in einer Praxis. Das wissen auch alle. In meiner Praxis ist da hinter mir diese Arzttasche, da sind immer Eiweißriegel drin. Also man hat etwas dabei. Wir haben Nüsse dabei. Also man ist vorbereitet auf diesen Hunger, auf diesen Fall, dass eben nichts vorbereitet ist in dem Sinne. Und ich kann auch, manchen Menschen haben andere Möglichkeiten. Eine Freundin von mir hat einen Thermomix und das war für sie der Gamechanger. Sowas haben wir nicht, aber jemand, der zum Beispiel sonst, dem es Kochen schwerfällt, für den kann es vielleicht eine gute Alternative sein. Das heißt, wichtig ist, Ernährung zu priorisieren, aber zu vereinfachen, die Mikronährstoffe auch danach im Blick zu haben, nicht nur in der Schwangerschaft, sondern vor allem in der Stillzeit. Manche Nährstoffe sind da noch mehr, der Bedarf erhöht, und auch danach noch immer zu gucken, ja, viele Menschen erreichen eben auch so nicht die optimalen Mikronährstoffzufuhren, die empfohlen werden, und wirklich auf sich Acht zu geben. Und ja, das wären so die Tipps, weil es ist nicht so einfach. Aber ohne die Perfektion die ganze Zeit im Nacken als Druck zu verspüren, sondern auch mit Freude. Und mittlerweile merke ich einfach mit den Kindern, die wollen mit dabei sein. Ne? Also Rosa, die will mal jedes Wochenende, wenn ich meine Brötchen backe, die ja übrigens auch im Rezept Teil damit sind, da ist sie mit dabei. Sie isst zwar den Teig immer roh, was ich nicht so optimal finde, aber das heißt, man kann mit den Kindern auch ganz, ganz viel kochen. Und ich glaube, das hätte ich mir rückblickend, glaube ich, vielleicht noch gewünscht, dass man selber als Kind noch mehr einbezogen worden wäre in dieses Thema Kochen, Mahlzeiten zubereiten. Wir haben jetzt bei uns im Garten Kräuter. Da hatte ich mir neulich einen Kräutertee gemacht. Dann kamen die an, die Kinder wollten das probieren. Dann haben sie Kräutertee getrunken, wollen jetzt immer einen Kräutertee haben. Also das ist... Man kann eben die gesunden Ernährungsgewohnheiten so früh prägen und deswegen nochmal dieses Mut machen, nicht das als Belastung nehmen, sondern als Chance, sowohl in der Schwangerschaft, in der Stillzeit, aber auch darüber hinaus, dass man eben gemeinsam als Familie für alle eine gesündere Lebensweise kreieren kann, Stück für Stück. Das übersteht nicht von heute auf morgen, über Nacht, aber Stück für Stück.
Ja, sehr schön. Da waren jetzt ganz, ganz viele wichtige Punkte dabei. Also um das vielleicht zusammenzufassen, wenn ich das überhaupt noch hinkriege. Ich glaube, was man für sich mitnehmen kann, man muss es nicht perfekt machen. Man muss nicht denken, es ist unmöglich, wenn man jetzt vielleicht vor vielen Themen steht, die man gerade verändern möchte, sondern wie du gerade gesagt hast, Schritt für Schritt, jeder in seinem Tempo. Und ich glaube, was ganz wichtig ist und eine große Rolle spielt, ist eben zum einen diese Vorbereitung, sei es jetzt beim Thema Meal Prep oder die Supplements, was auch immer. Und auch, dass man einfach für sich Routinen entwickelt, weil jeder hat ja auch einen anderen Alltag, jeder hat unterschiedliche Unterstützung, vielleicht auch gar keine Unterstützung von der Familie oder von Bekannten. Manche haben vielleicht auch das Geld, sich eine Nanny zu holen, die dann jahrelang da bleibt und irgendwie Teil der Familie wird. Kann ja bei jedem unterschiedlich aussehen und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, Routinen zu finden, die eben in den eigenen Alltag passen und da eben einen Weg zu finden. Und manche lieben das Kochen, müssen dann vielleicht so ein bisschen was anpassen. Andere mögen das Kochen nicht, machen es sich dann eben ganz simpel, weil nur wenn man nicht gerne kocht und sagt, ich möchte nicht stundenlang in der Küche stehen, bedeutet das ja noch nicht, dass man sich nicht trotzdem in kurzer Zeit gesunde, nährstoffreiche Mahlzeiten zubereiten kann. Das vielleicht nochmal so als Schlusswort. Wo kann man denn mehr über dich erfahren, Constanze? Du teilst ja jetzt auch gerade auf Instagram, passend zu unserem Buch, ein paar Beiträge auch zu diesem Thema.
Genau, absolut. Also auf Instagram, ich habe eine eigene Webseite, ich bin auf YouTube, also ich versuche auf den sozialen Medien auch eine gewisse Präsenz zu zeigen, weil mir einfach wichtig ist, auch darüber aufzuklären, was es ja, was man gesundheitlich selber tun kann, dass man eben auch als Patient, als Patientin in sämtlichen Bereichen Hilfe sich einfordern soll. Und gerade jetzt eben dieses Thema Schwangerschaft, Stillzeit liegt mir eben nochmal am Herzen, weil ja, ich mir damals mehr Hilfe und Wissen, umsetzbares Wissen gewünscht hätte. Und genau, ja, das sind so die Hauptbereiche, wo man mich auch finden kann. Eine Praxis gibt es natürlich auch noch im Norden von Hamburg, wie gesagt, entsprechend. Da sind auch Online-Termine möglich. Und ja.
Ja, sehr schön. Und das Buch, unser Buch, der Mami-Plan, das verlinke ich natürlich in der Beschreibung. Aktuell kann man es schon vorbestellen und ab dem 17.06. gibt es es dann auch überall im Handel. Und damit kommen wir zu meinen drei abschließenden Fragen, die jeder Gast bekommt, die du auch schon kennst. Aber du hast gesagt, du hast dir sie jetzt nicht nochmal genauer angeschaut und lässt dich lieber überraschen, damit vielleicht auch die Antwort anders ist als bei unserem letzten gemeinsamen Podcast. Meine erste Frage ist, was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Ich glaube, die Antwort habe ich schon gegeben, aber sie ist immer noch aktuell. Ist tatsächlich nach wie vor mein Laufband und mein Stehenschreibtisch, weil ich einfach ein Workaholic bin und weil ich für mich gemerkt habe, dass ich da ganz, ganz viel Bewegung die mir sonst fehlen würde, in meinen Alltag integrieren kann. Ich habe jetzt gerade den Stehschreibtisch. Das Laufband ist auf der anderen Seite. Das wäre jetzt ein bisschen unhöflich und ein bisschen störend gewesen. Aber vorhin hatte ich ein langes Telefonat und auch manchmal in Meetings habe ich das, alle kennen das schon. Und das hilft mir persönlich, das Thema Bewegung in den Alltag, Schrittzahl und ja, auch einfach da wirklich zu integrieren. Deswegen ist das für mich ein absoluter Alltagsgegenstand, obwohl ich nicht laufe. Also ich mag laufen nicht.
Ja, sehr schön. Und was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Tatsächlich dieses, auch passend zum heutigen Thema, dieses Mami-Sein, weil zum einen ist man so verletzlich wie, glaube ich, nie zuvor. Ja, das kann ich auch mal verstehen, wenn meine Mama gesagt hat, pass auf dich auf, vorsichtig. Und man dachte, oh, Mama, jetzt hör mal auf, ja. Wenn man eine Liebe entwickelt, die ist Wahnsinn, aber auch eine Sorge, die Wahnsinn ist. Auf der anderen Seite sehe ich es auch da, diese Macht, die man hat, im Sinne von, dass ich den Kindern so viel Gesundheit mit auf den Weg geben kann, in allen Bereichen und eben auch Vorbild sein kann. Und da muss man wirklich sich mal in die eigene Nase fassen, wie ja, gesund kann man letztendlich sich selber gestalten, damit man maximal gesund ist fürs Alter. Also ich freue mich jetzt schon auf die Enkelkinder, wenn ich welche bekomme. Und dann will ich die fitteste und beste Oma sein.
Ja, sehr schön, sehr, sehr schönes Ziel. Und wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Ja, vielleicht auch passend zum heutigen Thema. Ich würde immer sagen, sich einen eigenen Gesundheitsrucksack packen. Weil mir kam dieses Bild von man steigt ins Flugzeug und dann wird dann ja immer, wenn man auch ein Kind hat, dabei gesagt hat, erst sich selber die Atemmaske aufsetzen, ja, die Sauerstoffmaske und dann dem Kind. Und wenn man, glaube ich, so als Bild sich selber erst seinen eigenen Gesundheitsrucksack, wir haben ja dieses Bild vom Gesundheitsrucksack bei uns im Buch, deswegen kam ich da auch nochmal drauf, wenn man sich selber den aber packt mit den Bereichen Ernährung, gute Mikronährstoffversorgung, beste Darmgesundheit, Bewegung, Schlaf, der erholsam ist, Stressreduktion, Liebe und Geborgenheit und Sinn im Leben, ja, dann ist es das Wichtigste, den kann man dann auch für seine Familie packen, für seine Kinder, für seine Mutter vielleicht auch, ne, dass man dann auch sagt, an die Oma wird dann gedacht, weil die möchte man auch lang gemütlich haben. Aber erstmal den eigenen packen, weil dann kann ich auch mal für die anderen da sein. Das wäre mein wichtigster Tipp, dieses, ja, den eigenen Gesundheitsrucksack für sich packen.
Mega schön, finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil das sieht man ja leider sehr häufig, dass viele immer sich um alle anderen kümmern, was ja auch eine tolle Eigenschaft ist, aber sich selbst halt total vergessen, sich selbst total hinten anstellen und dann, ja, irgendwann hat man halt dann sämtliche Gesundheitsprobleme und dann kann man nicht mehr für alle da sein. Und das möchte man ja eigentlich so lange wie möglich und mit so viel Energie wie möglich. Und da sollte man aber eben erstmal sich selbst priorisieren und dann hat man genug Kraft und Energie, um das eben auch in die anderen zu stecken. Also ein sehr, sehr schöner Ratschlag. Und ja, an der Stelle sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit und das erneut mit dir sehr, sehr schöne Interview. Ich weiß gar nicht, wie viele gemeinsame Episoden wir jetzt schon haben, aber sind auf jeden Fall immer ganz, ganz toll und auch wirklich jedes Mal bekomme ich ganz, ganz tolles Feedback. Also es sind sehr beliebte Episoden mit dir.
Das freut mich. Mir macht es auch jedes Mal sehr, sehr viel Spaß.
Danke für deine Zeit.
Danke dir.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Episode genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder Bekannten. Das würde mich unglaublich freuen. Eine Bewertung wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung und hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Danke und bis zum nächsten Mal.